Glückselig der, der weiß, dass er in Christus ist. Ja, der diese Gewissheit hat. Dem der Geist Gottes Zeugnis gibt, seinem Geist. Sagt, du bist mein, du bist in mir. Der kommt zur Ruhe, weil er weiß, dass für seine Errettung es alles vollbracht ist. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und ich bin mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Wo steht das? Römer 6. Wisst ihr denn nicht, die auf Christus getauft sind, mit in seinen Tod getauft worden seid, damit, wenn er lebt, ihr mit ihm lebt? Das ist die gigantischste Botschaft, die es gibt. Das ist die gute Nachricht, die Gott in Christus, die er verkündigt hat, in den Propheten. Die Propheten haben das geredet, die haben das davon gesprochen, die haben das verkündigt. Das ist keine neue Botschaft. Das ist nicht erst, was im Neuen Testament aufkommt und die Propheten im Alten Testament haben keine Ahnung, die haben irgendwas geschrieben und dachten, okay, Hauptsache das Volk kriegt es hin. Sie wussten das. Und warum wussten sie das? Weil sie etwas hatten. Das sprengt wahrscheinlich, jetzt sind wir in dem Bereich der Lehre vom Heiligen Geist. Wiederum ein, ich darf mich nicht so viel bewegen, gell? Oder ich bin zu laut, das Ding. Wir haben ein Verständnis, dass der Heilige Geist nur im Neuen Testament an Pfingsten gekommen ist. Und dass im Alten Testament er irgendwie schon da war, aber doch nicht da war. Und aber in Apostelgeschichte, Pfingsten, dann kam der Heilige Geist und hat in uns Wohnung genommen. Darf ich euch fragen, wie konnte ein Abraham glauben, wie konnte ein David glauben, wie konnte ein Samuel glauben, wenn sie den Heiligen Geist nicht hatten? Wie konnte ein Kaleb und ein Josua glauben, wenn sie den Heiligen Geist nicht hatten? Und wenn ihr das Alte Testament liest, wisst ihr, warum Kaleb und Josua geglaubt haben? Wisst ihr, was da steht? Weil in ihnen ein anderer Geist war. Das steht wortwörtlich. Sie hatten den Heiligen Geist. Wie könnten sie sonst glauben? Und wenn wir meinen, dass der Heilige Geist nur im Neuen Testament in den Menschen wohnt. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in den Propheten war. Das heißt, er gab ihnen Zeugnis von dem, was sie geschrieben haben. Die Präposition ist wichtig, weil durch die Propheten, dann ist ja klar. Aber hier geht es mehr als das. Sie wussten, was sie schrieben und sie glaubten, was sie schrieben. Darf ich euch das beweisen? Zwei Stellen, mehrere, also ich beginne mal mit zwei. Erste Stelle, um das zu belegen, Petrusbrief. Petrus Kapitel 1. Erster Petrus. Das ist momentan mein Brief zu Hause. In den Bibelstunden, da ringen wir seit ein paar Jährchen damit, gell? Genau. Und wir haben uns gerade, also beschäftigen uns mit dem ersten Kapitel und der redet darüber. Petrus beginnt von dieser herrlichen Hoffnung zu reden. Er redet von der lebendigen Hoffnung, auf die uns wartet, von dem großartigen Erlösungswerk und das, was wir in Jesus Christus sind und haben. In weniger Versen. Unheimlich reich. Und dann sagt er ab Vers 9, schaut mal, Kapitel 1, ab Vers 9. Sagt er. Und so erlangen wir das Ziel, so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Darum geht es, oder? Das Ziel, unsere Rettung. Das ewige Leben. Und jetzt schaut mal, was er schreibt. So gut. Im Hinblick auf diese Rettung, von welcher Rettung ist die Rede? Die in Jesus Christus ist. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Was war der Gegenstand ihres Suchens und Forschen? Die Gnade, die für dich und für mich gilt. Die genauso gilt und mir genauso gilt wie damals auch. Die forschen darüber. Was war der Gegenstand ihrer Forschung? Mussten sie forschen, was Gnade bedeutet? Mussten sie überlegen, was meint die Gott, als uns dieses sagen lässt? Schaut mal, was Petrus schreibt, so wichtig. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen... Boah, ist das der Hammer. Als ich zum ersten Mal, nach wie vielen Jahren Christsein, diese Stelle so gelesen habe und mein Rabbi es mir gezeigt hat, darf ich so sagen, dachte ich, wie geht das? Petrus sagt, die Propheten haben von der Gnade geredet, von der gleichen Gnade, von der ich euch auch erzähle. Und sie haben darüber nachgedacht, aber der Gegenstand ihres Nachdenkens war nicht, was die Gnade bedeutet und wie sie kommt. Das Einzige, was sie gerne wissen wollten, ist was? Wann erfüllt sich das? Das wollten sie wissen. Auf was für eine Zeit? Wann kommt derjenige, in dem die Gnade und Wahrheit geworden ist? Wann wird das sein? Sie hatten keine Frage über, inhaltlich. Sie wussten nur, wann. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Johannes der Täufer dann kommt und sagt, jetzt, der letzte Prophet sagt, jetzt. Und Matthäus beginnt sein Evangelium und sagt, jetzt. Bitte nicht, wir müssen nicht mehr warten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt geht's los. Und darum die vier Evangelien, die möchten uns beweisen, Freunde, wir müssen nicht mehr warten. Diese Gnade ist geworden. Und dann schreibt er Folgendes, schaut mal. Der Geist Christi, der in ihnen war, wessen Geist hat ihnen diese Gnade verkündigt? Schreibt Paulus, Heiliger Geist. Was schreibt Paulus, sage ich. Was schreibt Petrus? Wessen Geist ist es? Jesu Geist. Wir wissen natürlich, dass der Heilige Geist der Geist Christi ist. Und das ist der gleiche Geist, der Geist Gottes ist. Aber warum schreibt Petrus nicht Heiliger Geist oder der Geist Gottes? Warum schreibt er der Geist Christi? Der Geist Christi kam doch erst mit Pfingsten. Scheinbar bei Petrus nicht. Aber er war übrigens dabei, als das passiert ist. Er weiß schon, was er redet. Warum schreibt er das? Weil er sagt, der Geist, der die Schrift inspiriert hat, der Geist, der die Propheten inspiriert hat. Es ist der Geist von Christus. Das heißt nicht nur, es ist sein Geist, sondern er ist der, der Christus verkündigt. Der gleiche Heilige Geist, der die Schrift inspiriert, das ist ein christuszentrischer Geist. Darum lasst uns, ich mache jetzt wieder Hebräerbriefschreiber, eine praktische Anwendung zwischendurch. Wenn ihr wissen wollt, ob in irgendeiner Gemeinde, in irgendeiner Gemeinschaft, in einer Kirche oder irgendwo begegnen, Dinge geschehen und ihr nicht einordnen könnt, woher sie kommen. Ihr Geistwirkungen erlebt und die gibt's. Und ihr denkt, was ist hier? Ist das richtig, nicht falsch, könnt ihr nicht einordnen? Gibt es ein wesentliches Prüfkriterium. Wer wird an diesem Ort verherrlicht? Christus oder nicht? Ich behaupte sogar, wenn der Geist verherrlicht wird, dann ist es nicht der Heilige Geist, denn er wird mich verherrlichen, Johannes 16. Er wird von meinem nehmen und es euch geben. Er wird in euch in die Wahrheit leiten. Was ist die Wahrheit? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht, ihr werdet alles wissen. Ihr werdet ein wandelnden Wikipedia sein. Ihr werdet einfach euer Test schreiben können, weil ihr ja alles wissen werdet. Er wird euch mich zeigen. Darum, ihr werdet diese Wahrheit erkennen. Der Heilige Geist, ein christuszentrischer Geist, er hat eine Aufgabe. Ich bin sicher, dass ihr da sitzt und keiner von euch schaut permanent in die Lampe. Oh, voll schön Licht. Also das ist echt nicht gut. Wenn wir Menschen... Der Heilige Geist ist das Licht, das uns erleuchtet. Es ist seine Aufgabe, uns zu erleuchten. Aber die Aufgabe ist nicht, in das Licht hineinzuschauen, da werden wir blind. Ich gucke in das Wort und bin froh, dass das Licht da ist. Denn wenn es da ist, sehe ich es nicht. Und es leuchtet und ich kann es lesen. Das ist die Aufgabe. Der Heilige Geist tritt sozusagen hinter mich, leuchtet von hinten nach vorne, dass ich Christus sehe und ich schaue auf Christus. Er verherrlicht ihn. Wenn irgendein Geist nicht Christus verherrlicht, ist das nicht der Geist Christi. Egal, was da passiert. Und egal, wie herrlich und wie wundersam und wie großartig und funktionierend das Ganze ist. Steve hat heute darüber geredet, dass Gott mit Absicht manche Dinge erlaubt, dass sie geschehen. Das steht übrigens in der Bibel, 5. Mose. Er sagt, einen Propheten wie mich wird euer Gott euch schicken. 5. Mose 18. Auf ihn sollt ihr hören. Und dann werde ich ihnen sagen, ja, woher wissen wir, welcher Prophet es ist? Der Prophet, der Dinge sagt und die geschehen, das ist ein Prophet Gottes. Ja, aber was ist, wenn er sagt und Dinge geschehen? Und dann sagt Gott, wenn er Dinge sagt und die geschehen, aber er nicht mich verherrlicht, das ist ein falscher Prophet. Und ich werde erlauben, sagt Gott, dass diese Propheten Zeichen und Wunder tun und die Dinge werden geschehen, aber sie werden nicht mich verherrlichen und ich werde euch prüfen, ob ihr ihnen hinterherläuft oder nicht, ob ihr unterscheiden könnt, ob ich es bin oder nicht. Das sagt Gott ihm, das lehrt Gott. Und Jesus sagt, es wird genauso sein. Jeder Geist, der nicht Christus predigt, der nicht Christus verherrlicht, der nicht Christus groß macht, ist nicht der Geist Christi. Und dieser der Geist Christi, der war in den Propheten. Er war in Mose, er war in Elia, er war in Jesaja, er war in Daniel, sogar in Jona. Nur nebenbei, ich glaube fest, dass Jona es gecheckt hat. Wenn er es nicht gecheckt hätte, hätte er das Buch nicht geschrieben. Dann hätten wir es nicht in der Bibel. Der Geist Christi, lest mal mit Vers 11. Sie forschten auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugten. Der Geist erzählt ihnen, Jesus wird kommen, wird leiden, wird sterben, wird auferstehen, in seine Herrlichkeit eingehen und seine Herrschaft aufrichten. Das ist doch eine Menge, oder? Eine ganze Menge. Und das hat er ihnen in dieses Zeugnis gegeben. Vers 12, das ist so genial. Ihnen wurde es offenbart. Wisst ihr, was das Wort Offenbarung bedeutet? Aufdecken, enthüllen. Deswegen jede Auslegung, die Offenbarung mehr verschleiert als enthüllt, taugt nichts. So, Offenbarung bedeutet an sich enthüllen, aufdecken, sichtbar machen. Das ist wie ein Vorhang aufziehen. Ihnen wurde der Vorhang gelüftet. Ihnen wurde es offenbart. Und jetzt schaut noch, was da steht. Dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist. Und durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Und welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Das, was du und ich sehen dürfen und dieses Vorrecht haben, das zu sehen, wisst ihr, dass die Engelswelt das nicht mal sehen kann. Aber die sind doch bei Gott. Wie geht das denn? Was kennen die Engel nicht, was du und ich kennenlernen darf? Was haben die Engel nicht, was du und ich haben können? Die Gnade. Die Engel sind gefallen. Ein Drittel ist gefallen. Für die gibt es keine Gnade. Und auf einmal dürfen sie etwas schauen, wie Gott aber Sünder, die fallen, begnadigt. Die im Himmel, Engel, die drehen hohl. Die schauen und denken, nee, oder? Und preisen Gott für, was er machen kann. Die anderen Engel, die denken, Mist. Das war's. Die haben einen großen Hass, einen großen Wut. Sie hassen das. Die Gemeinde, wir haben etwas, wir kriegen etwas, was nicht mal die Engelswelt bekommt. Ein Erleben des Wesenszugs Gottes, nämlich seiner Gnade und Barmherzigkeit. Ist das nicht Wahnsinn? Und die Engel, was haben wir nochmal im Hebräer gelesen? Sind dienstbare Geister, damit du und ich. Gott sagt, Gabriel, ab, erzähl ihm was von mir. Michael, los geht's. Und dann kommen sie, wisst ihr was? Jesus kommt, um euch zu retten. Und mal sein Name, was heißt Immanuel? Gott mit euch. Begreift ihr es denn? Die können es nicht fassen und wir, ja, ist halt so. Nur nebenbei, im Epheser Kapitel 3 sagt Paulus, dass Gott die Gemeinde aus dem Grund, dass an der Gemeinde tut, was er tut, damit er den Himmelswelten, den mannigfaltigen Reichtum Gottes zu erkennen gebe. Darf ich es euch so sagen? Das, was Gott mit der Gemeinde tut, ist eine Gegenstandslektion für die Himmelswelt. Gott zeigt ihnen, dass er größer ist als das, was sie bis jetzt von ihm gesehen haben. Ist das nicht Wahnsinn? Das heißt, das, was mit uns tut, mit dir und mir, die Engel beobachten uns. Und die gucken zu, was wir tun. Nein, das wäre zu viel Abschweifung. Ich wollte schon die Kopftuchfrage hier anschneiden. denn sie hat was damit zu tun. Aber, sorry, nein, vergesst schnell. So. Hebräerbrief redet und sagt, wir beginnen womit? Die Propheten haben darüber geredet. Gott hat es ihnen verkündigt. Er hat das in ihnen geredet. Und das auf eine kreative, herrliche Art und Weise hat er es getan. Vielfältig. In dieser ganzen Buntheit, in dieser ganzen Vielfalt hat er das verkündigt. Er hat es ihnen offenbart. Ich hoffe, ich konnte euch das zeigen. Jetzt möchte ich euch ein, zwei weitere Belegstellen. Die erste Belegstelle, wir gehen kurz nochmal zurück zur Apostelgeschichte. Nicht die erste, eine weitere. Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wir machen so eine kleine Rückreise. Apostelgeschichte 2. Das ist die erste Predigt, die der Petrus gehalten hat. Schaut mal ab Vers, ich lese ab Vers 23, okay? Oh, also es wäre, die ganze Predigt wäre gigantisch. Ab Vers 23. Na, da ist er mitten im Satz. Mann, wo steigt man da ein? 24, nehmen wir 24. Denn Gott, den Gott auferweckt hat, der die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, wir wissen warum, dass er von ihm behalten würde. Es war nicht möglich, dass der Tod ihn halten könnte. Dann geht's weiter. Denn David sagte über ihn, ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten. Damit ich nicht wanke, darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass ein Frommer die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude jubeln von deinem Angesicht. Petrus sagt, Gott hätte ihn auferweckt, so wie David es gesagt hatte. Und zitiert Psalm 16. Eine Hand in Apostelgeschichte 2, wenn, sonst leiht euch eine Hand vom Nachbar aus. Und die andere Hand blättert in die Psalmen. Sonst, genau, geht mal Psalm 16. Seid ihr noch einigermaßen fit? Okay. Schaut mal, ich lese euch den Psalm. Sorry, wenn ich mich ab und zu verlese, ich gebe mir Mühe. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen auf Erden sind und an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einen anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meinen Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes. Und mein Becher, du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen, auf ein liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Gruben sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist von deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ich kann mich sehr gut an eine Predigt erinnern von einem geschätzten Prediger, den ich sehr schätze und viel höre, wie er Psalm 16 ausgelegt hat und sagt, wir müssen stets den Herrn vor unseren Augen haben. Und das auf Psalm 16. So wie David in allem, was er tat, den Herrn vor sich gestellt hat, nach seinem Willen gefragt hat, so müsst du und ich unser Leben leben, permanent den Herrn vor unseren Augen stellen. Klingt richtig gut, nur richtig falsch. Wisst ihr warum? Weil es hier nicht darum geht, um David, dass er den Herrn vor sich gestellt hat. Es geht auch nicht, dass du den Herrn vor dich stellst. Hier geht es darum, dass Jesus Christus in all seinen Leiden permanent den Willen des Vaters tat, weil er ihn darum bemüht hat, den Willen des Vaters zu tun. Und darum hat Gott ihm die Verheißung gegeben, du wirst im Tod nicht bleiben. Hier in dem Psalm 16 geht es gar nicht um David und dich und mich. David war ein Prophet und sprach von der Auferstehung Jesu. Jetzt gibt es zwei Möglichkeit. David hat sein Leben beschrieben und später stellt sich heraus, meine Güte, das passt ja voll auf Jesus. Oder David wusste ganz genau, was das schreibt. Ich sage euch, er wusste, und wir gehen wieder zurück, Apostelgeschichte 2. Jetzt kommt voll gut ein Apostel, der von Jesus gelernt hat, der mit Jesus da, den Jesus die Schriften öffnete und ihm das Verständnis gab. Jetzt kommt so ein inspirierter Apostel und sagt mir, wie du und ich Psalm 16 zu lesen haben. Und schaut mal, was er sagt, Vers 29. Ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David. Wisst ihr, warum er jetzt so anfängt? Weil er weiß, wenn er sagt, es ist nicht David, er kriegt einen auf den Deckel. Weil die sind ja sehr stolz auf ihren David. Und er sagt, hier geht es nicht um David. Und deswegen sagt er, ich brauche jetzt Freimütigkeit, euch etwas zu sagen, was für euch neu sein wird. Wie es vielleicht für den einen oder anderen heute auch neu ist. Und er sagt Folgendes. Dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung Jesu Christi geredet. Ist das nicht der Hammer? Weil er was war? Ein Prophet. Und was hat ein Prophet? Den Geist Christi. Und es wurde ihnen offenbart. Weil er ein Prophet war. David war ein Prophet. Und er wusste, dass er nicht von sich redet, dass er nicht mehr im Scheol bleibt, sondern er wusste, dass er von der Auferstehung Jesu Christi redet. Wenn David wusste, dass Jesus aus den Toten auferstehen würde, was glaubt ihr, was für ein Glauben er hatte? An was glauben wir? An die Auferstehung. Denn wenn wir an die Auferstehung nicht glauben, dann haben wir keinen Inhalt unseres Glaubens, dann haben wir keine Hoffnung. Also David glaubte das. Und er hat davon geschrieben, Psalm 16 zum Beispiel. Sie wussten, was sie schreiben. Sie kannten den Inhalt. Und wenn sie es kannten, kennt ihr die Begebenheit, wo die schriftgelehrten Pharisäer Jesus anklagen, dass er den Sabbat bricht und er dann sagt, also sie sagt, du brichst den Sabbat. Und dann sagt er, Freunde, ich glaube, ihr habt die Schrift nicht richtig verstanden. Wie kann es sein, dass euer David, auf den ihr so stolz seid, in den Tempel ging und die Schaubrote gegessen hat und nicht starb? Kennt ihr die Begebenheit? Und die denken, hey, stimmt, eigentlich ist, wieso ist er nicht gestorben? Denn da berührt man nur als Unheiliger oder er durfte das nicht tun, man durfte das nicht tun. Das durften nur die Leviten, nur die Priester tun. Eigentlich müsste Gott ihn sofort bestrafen. Wieso hat er das nicht getan? Und Jesus fragt sie, was glaubt ihr, wieso hat er das nicht gemacht? Wieso haben er und die bei ihm waren, essen können und nicht sterben können? Und die haben keine Antwort darauf. Warum? Weil Jesus sagt damit, und hier ist mehr als der Tempel. David wusste etwas und glaubte etwas, wovon er keine Ahnung hier hat. Er wusste, dass es nicht um dieses Brot geht. David war nicht unter dem Gesetz. David war unter der Gnade. David war, entweder bist du unter dem Gesetz und dann wirst du nach dem Gesetz gerichtet. Und dann wirst du doch nach dem Gesetz bestraft. David war aber nicht unter dem Gesetz. Er war unter der Gnade. Wisst ihr, was in seinem Bußpsalm betet, nachdem er eine der katastrophalen Sünden begangen hat? Auftragsmord. Was steht darauf nach dem Gesetz? Todesstrafe. Warum wird er nicht gesteinigt? Ich weiß, Gott, du willst kein Brandopfer und Schlachtopfer. Würde ich dir alles bringen? Du willst einen zerbrochenen Geist. Du willst jemanden, der Buße tut. Das ist, was du willst. Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Was David geglaubt hat und wusste und warum Gott ihn sagte, das ist ein Mann nach meinem. Da ist Saul. Der macht einen Fehler, bam, weg. Da ist David. Permanent Fehler, katastrophale Fehler, ein Mann nach meinem Herzen. Saul sagt, ehre mich vor dem Volk, bete für mich bei deinem Gott. David sagt, in Schuld bin ich geboren, ein Sünder bin ich, von Mutterleib bin ich als Sünder zur Welt gekommen. Herr, mein Herr und mein Gott, rette mich, sei mir gnädig. Du rechnest die Sünde nicht zu. Nach deiner Gnade handelst du mich. Lest man die Psalmen. Voll davon. Wie kann ein Mann so beten? Nur der, der den Ratschluss Gottes kennt. Wie kann er den Ratschluss Gottes kennen, wenn der Geist Christi es ihm offenbart hat? Es gibt eine herrliche Stelle. Darf ich ganz kurz überziehen? Darf ich? Wir machen es so, wenn ihr denkt, hey, Schnauze voll, einfach hinten rausgehen, wenn es geht leise. Und ich mache das noch kurz zu Ende. Ich verspreche nur zwei Stellen. Und dann, ich muss sie kurz selber suchen, weil ich weiß, wo es über mir in der Bibel ist. Und dann, komm schon. Ist das erst das zweite? Ja, 2. Samuel 23. Und dann ganz kurz noch Johannes und dann ist fertig. Dann Feierabend. 2. Samuel 23. Und dies sind die letzten Worte Davids. Ich lese ab Vers 1, okay? Und dies sind die letzten Worte Davids. Ausspruch Davids. Hier redet David. Und schaut mal, das ist das Letzte, was er sagt. Das ist das Letzte, was er noch mitgibt. Er liegt auf dem Sterbebett. Und was hat er mitzugeben? Was will er ihnen mitteilen? Schaut mal, was er sagt. Ausspruch, dies sind die Worte Davids. Ausspruch des Mannes. Oder, und da ist die bessere Übersetzung, sorry, wenn ich da so pingelig bin, aber von über den Mann. Ausspruch über den Mann, der hochgestellt ist, des Gesalten des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Text zu lesen. Und wenn man eine falsche Brille auf hat, liest man so. David liegt im Sterbebett und sagt, die letzten Worte, Ausspruch des Mannes, das bin ich, David, der hochgestellt ist. Nicht schlecht, gell? Na gut, immerhin, er war ja König. Des Gesalten des Gottes Jakobs. Halt als König gesalbt. Aber wenn man weiß, der Gesalbte ist wer? Der Messias. Das ist der Terminus vom Begriff im Alten Testament für den Messias, Christus letztendlich. Und dann sagt er, und der Lieblings in den Gesängen Israels. Was sind die Gesänge Israels? Schön. Er sagt, also Freunde, wisst ihr, um wen es in den Gesängen Israels geht? Die erste Möglichkeit, das ist der Liebling Israels. Bin ich, alter David. In den Psalmen geht es halt um mich. Und wir lesen sie so. Oh, der arme David hat so viel durchgemacht. Aber ich habe auch so viel durchgemacht. Und dann können wir uns identifizieren und dann haben wir Mut. Wenn du David hast, dann hast du nichts. Wenn du Christus hast, hast du alles. David kann dir nicht helfen. Eine Identifikation mit David bringt dich nicht vorwärts. David als Vorbild zu nehmen, das kannst du machen. Aber da kannst du auch andere nehmen. Du brauchst Christus, nicht einen David. David kann dich nicht erlösen, kann nur Christus. Ich behaupte, und ich erspare euch die Exegese und die Grammatik und den griechischen Text und das alles. Ich behaupte, was der Text, ihr könnt mir glauben oder nicht, und hört, ob der Geist das bestätigt. Und dies sind die letzten Worte Davids. Ausspruch Davids, des Sohnes Jesais. Was ist der Ausspruch? Was sagt er? Ausspruch über den Mann, der hochgestellt ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebling in den Gesängen Israels. Ich rede und sage, über wen ich in meinen Psalmen geschrieben habe. Das ist der Hochgestellte. Das ist der Gesalbte. Und jetzt schaut mal Vers 2 und das belegt. Der Geist des Herrn hat der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner, ist das nicht gigantisch? Wusste David, was er schreibt? Er selbst sagt, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und er war auf meiner Zunge, er war in mir. Schaut mal, was für ein Selbstverständnis David hatte in Bezug auf seine Inspiration. Dann sagt er, er hat gesprochen, der Gott Israels. Der Fels Israel hat zu mir geredet. Und so weiter. Das bis dahin. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Was für ein Verständnis David hatte von dem, was er schrieb. Er wusste genau, was er schreibt. Deswegen die letzte Stelle, Johannes Evangelium, und dann ist fertig. Johannes Evangelium. Weil diese Stelle schwebt mir die ganze Zeit im Kopf, die hatte ich vorgehabt, ziemlich am Anfang zu lesen, sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Johannes 12, glaube ich, ist das. 13. Ne, 12, bin doch 12. Wir sind am Ende des öffentlichen Dienstes Jesu in den Evangelium, Johannes Evangelium, Kapitel 13 bis 17 ist das intensivste, was wir haben. Jesus unterweist seine Jünger, bevor er einen Leidensweg geht, eine intensive Unterweisung seiner Jünger. Und bevor er sozusagen sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht und sie nochmal brieft auf das, was kommt, haben wir diesen Hinweis in Kapitel 12, Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Darum konnten sie nicht an ihn glauben, weil Jesaja wieder sagte: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Steile Aussage, gell? Und jetzt schaut mal, Vers 41. Warum hat Jesaja das Ganze gesagt? Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Nicht nur von ihm redete, was schon Wahnsinn wäre, weil er seine Herrlichkeit sah. Wie konnte er denn etwas schreiben und in dieser Herrlichkeit aufschreiben, 66 Bücher, wenn er nicht wütend ist, nicht gesehen hätte? Gott hat es ihm offenbart. Das ist nur ein Beispiel, nehme ich Tausenden von den Propheten. Ich behaupte nochmal, dass alle Propheten die Herrlichkeit Jesu gesehen haben und von ihm geschrieben haben. Und deswegen will ich gerne sie nochmal lesen und die fragen: Wie habt ihr das nämlich, was hat Gott dir gesagt? Habakuk, Maleachi, Zacharia, Haggai. Ich habe 2 Jahre lang das Buch Haggai ausgelegt. 2 Kapitel. Warum so lange? Weil Haggai so viel über Christus gesagt hat. So viel. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals in den Propheten geredet hat, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ich hoffe, ihr habt eure Aufmerksamkeit, dass wir, wenn wir jetzt weitergehen im Hebräerbrief, dass wir eigentlich in den Propheten weitergehen. Oder andersrum, das, was er uns da zeigt, ist, wie haben die Propheten nämlich das Evangelium der Gnade Gottes verstanden. Und er ein Beleg nach dem anderen. Es beginnt nämlich schon mit Psalm 2. Gute Nacht. Ja, ich danke euch, ich bete. Dann lasse ich euch. Ich danke dir. Ich danke dir für dieses herrliche Zeugnis. Jesus, wir haben es in unserer Hand. Wir müssen nicht mal Hebräisch lernen oder Griechisch. Wir können sogar lesen. Wir können auf Deutsch lesen. Und wir haben das in so vielen Sprachen. Und wir haben es auch in so vielen Facetten der deutschen Sprache. Wir haben diesen Schatz in unseren Händen, Jesus, dich in Buchstaben. Aber wir halten weit mehr. Wir haben deinen Geist in uns, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns dich groß macht. Und ich bitte dich, Herr, so wie du da die Emmaus-Jünger, so wie du deine Apostel, Jesus, lehre uns, öffne uns die Schrift, damit wir deine Herrlichkeit darin schauen. Die Herrlichkeit, die ein Jesaja sah, die ein Mose sah, die ein David sah. Und sie freuten sich alle darüber und jubelten und achten das Leiden dieser Welt und die Plagen dieser Welt und das Leben in dieser Welt für nichts im Vergleich zu dem, was auf sie wartet. Jesus, richte uns so darauf aus, lehre du uns, dein Wort so zu lesen, wie du es gedacht hast, wie du es geschrieben hast. Herr, damit wir nicht am Ziel vorbeigehen, damit wir das Ziel erreichen. Danke, Herr, dass du es tun willst, weil das ist dein Wille. Und wenn wir in deinem Namen und in deinem Willen beten, so wirst du es geben. Und darin ist meine Zuversicht, dass du das geben wirst, jedem Einzelnen, der das möchte. Amen.